Standpunkte. Der Podcast auf Apolut.
Zionismus in Blüte oder am Ende? Ein Standpunkt von Jochen Mitschka. Zunächst schauen wir, wie der Völkermord in Gaza und die ethnische Säuberung im restlichen Palästina sich entwickelte und ob dies das Ende des Zionismus einleiten könnte. Dann schauen wir uns an, welche Länder gerade rund um Israel bombardiert wurden und stellen fest, wer der größte Unterstützer des Zionismus war und wie sich Deutschland im März 2025 verhielt. Völkermord ohne Ende. Ein Arzt, der in Gaza gearbeitet hatte, erklärte, vermutlich am 23. März 2025 um 9 Uhr AM CAT in CNN, dass Israel niemals einen Waffenstillstand eingehalten habe. Er beschuldigte den Westen, live am Tod oder dem Vermisstsein von 100.000 Kindern mitschuldig zu sein. Und die Medien beschuldigte er, die Verbrechen von 1948 nicht zur Kenntnis zu nehmen, obwohl ein Massengrab in seiner Nähe entdeckt worden war. Vorher schon hatte der gleiche Arzt darüber berichtet, wie Kleinkinder durch Scharfschützen in die Brust und in den Kopf geschossen wurden. Angeblich wurde kurz nach dem Interview das Krankenhaus, in dem er gearbeitet hatte, bombardiert, und zwar gezielt der Bereich, in dem er sich hätte aufhalten sollen. Dies erschien allerdings zunächst eine unbestätigte Behauptung. Auch wenn die gezielte Verhaftung, Folterung und auch Tötung von kritischen Ärzten durch die IDF allgemein bekannt war. Israel blockierte am 27. März seit 23 Tagen illegal sämtliche humanitäre Hilfe und versuchte, Gaza auszuhungern. Das hieß, alle humanitären Organisationen vor Ort arbeiteten nur mit dem, was sie in Lagern hatten oder lokal einkaufen konnten. Natürlich sammelten jene Organisationen auch weiterhin Geld, um im Falle einer Wiederaufnahme der Lieferungen aufstocken zu können. Es gab vereinzelten, erfolgreichen Schmuggel von Hilfslieferungen oder Geld nach Gaza. Da es sich aber um eine riskante Methode handelte, gab es keine seriöse Organisation, die damit warb. Dem auf 3000 Jahre alten Texten basierenden Gebietsansprüche entsprechen die mittelalterlichen Völkermordmethoden. Nur die Technik war fortschrittlich, nicht die Philosophie, die dahinter steckte. Am 26. März wurde bekannt, dass Israel auch wieder Kinder mit Apache-Angriffshubschraubern verfolgte und erschoss. Am 27. März dann, dass 27 Mitglieder des Internationalen Roten Kreuzes durch Israel exekutiert worden waren. Später wurde erklärt, die Ersthelfer seien regelrecht in eine Falle gelockt und dann exekutiert worden. Was nicht im Widerspruch zu anderen Nachrichten stand, dass die Fahrt in einen Bereich stattfand, der nicht als Kampfzone galt, oder gar mit der IDF abgesprochen war. Die UN erklärte, dass einer der Ersthelfer nach dem anderen ermordet wurde. Zitat: Dr. Bashar Murat, Direktor für Gesundheitsprogramme des Roten Halbmonds, sagte, einer der Sanitäter im Konvoi habe zum Zeitpunkt des Angriffs mit seinen Kollegen in der Rettungswache telefoniert. Er teilte uns mit, dass er verletzt sei und um Hilfe gebeten habe. Außerdem sei eine weitere Person verletzt, sagte Murat. Während des Telefonats hörten wir wenige Minuten später israelische Soldaten, die am Einsatzort eintrafen und Hebräisch sprachen. Es ging darum, das Team zusammenzurufen mit Aussagen wie »Versammelt sie an der Mauer und bringt Fesseln mit«. Das deutet darauf hin, dass ein Großteil des medizinischen Personals noch am Leben war. Zitat Ende. Der Artikel enthält viele weitere Aussagen über berichtete Kriegsverbrechen in diesem Zusammenhang und erklärt, dass es vermutlich eine systematische Exekution von UN-Ersthelfern gewesen war. Zitat: Jens Lerke, ein OCCAR-Sprecher in Genf, sagte, die verfügbaren Informationen deuten darauf hin, dass das erste Team am 23. März von israelischen Streitkräften getötet wurde und dass weitere Rettungs- und Hilfskräfte über mehrere Stunden hinweg nacheinander getroffen wurden, als sie nach ihren vermissten Kollegen suchten. Sie wurden zusammen mit ihren zerstörten Einsatzfahrzeugen, deutlich gekennzeichneten Krankenwagen, einem Feuerwehrauto und einem UN-Fahrzeug unter dem Sand begraben. Zitat Ende. Die Toten wurden sogar noch mit Handschellen gefesselt, verscharrt. Welche Schlagzeilen machten die Deutsche Taz und die Tagesschau daraus? Zitat: 15 tote Sanitäter aus Grab in Gaza geborgen. Zitat Ende. Und Zitat: Leichen vermisster Sanitäter gefunden. Zitat Ende. Der The Guardian titelte, Zitat: Palästinensische Sanitäter von Israel mit gefesselten Händen erschossen, berichten Augenzeugen. Zitat Ende. Und das Middle East Eye, Zitat: Gaza-Sanitäter von Israel getötet, mit Handschellen in Massengrab gefunden. Zitat Ende. Hunger als Waffe legalisiert. Der oberste Gerichtshof in Israel machte am 27. März, was das Gericht eines Apartheid-Kolonialstaates nun mal machte. Es entschied gegen die Kolonisierten und dafür, dass sie dem Hungertod preisgegeben werden konnten. Zitat: Der oberste Gerichtshof lehnte den Antrag auf Zulassung humanitärer Hilfe in den Gazastreifen einstimmig ab. Der oberste Gerichtshof entschied, dass die Gesetze der kriegerischen Besatzung im Völkerrecht in allen Angelegenheiten, die Gaza betreffen, nicht auf den Staat Israel anwendbar sind, dass er nicht die Möglichkeit hat, Regierungsgewalt in Gaza auszuüben und dass die Terrororganisation Hamas nicht die Möglichkeit verloren hat, ihre Regierungsgewalt auszuüben. Zitat Ende. Das Massaker in Gaza ging auch Ende März ungebrochen weiter. Die israelische Luftwaffe bombardierte Eid al-Fitr in Gaza, während das Büro von Premierminister Netanyahu erklärte, nachdem die Hamas einen Vermittlungsvorschlag Ägyptens angenommen hatte, einen Gegenvorschlag eingereicht zu haben. Wie schon vor dem ersten Waffenstillstand versuchte Netanyahu, die Vernichtungsorgie gegen die Palästinenser so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Nicht zuletzt, um die rechtsextremistischen Kräfte der Regierung in der wackeligen Koalition zu halten. Sobald diese zerbrach und Netanyahu seine Immunität verlor, dürfte er sich in Untersuchungshaft wiederfinden. Vor einiger Zeit ist das Buch von Dan Steinbock, Der Untergang Israels, erschienen und damit wurde eher eine mittel- bis langfristige Prognose abgegeben. Am 25. März las man eine Mitteilung in X.com, welche in die gleiche Richtung zielte. Jedoch sollte man die genannten Daten vorsichtig bewerten. Zitat: Erstens, beispiellose wirtschaftliche Verluste. Israel steht vor einem katastrophalen wirtschaftlichen Zusammenbruch, dem schlimmsten seit seiner Gründung 1948. Militärische Verluste 34 Milliarden US-Dollar. Gesamtwirtschaftliche Verluste 67 Milliarden US-Dollar. Haushaltsdefizit 40 Milliarden US-Dollar, das größte in der Geschichte Israels. Die wirtschaftlichen Folgen im Jahr 2024 waren gravierend. 60.000 Unternehmen mussten schließen, was zu massiven Arbeitsplatzverlusten führte. Der Tourismussektor brach um 70% ein und verursachte einen Verlust von 5 Milliarden US-Dollar. Der Bausektor verlor 4 Milliarden US-Dollar, da über 70 Bauunternehmen ihre Arbeit einstellten. Diese Zahlen deuten darauf hin, dass Israel am Rande eines wirtschaftlichen Zusammenbruchs steht, der die Fähigkeit Israels, die Kriegsanstrengungen aufrechtzuerhalten, beeinträchtigen könnte. Zitat Ende. Auch wenn die Zahlen weitgehend mit den offiziellen Daten übereinstimmten, insbesondere mit den von der Bank of Israel geschätzten Gesamtkosten des Krieges von ca. 67 Milliarden US-Dollar, war die Schlussfolgerung eines Zusammenbruchs übertrieben. Zitat: Zweitens, Vertreibung von Israelis. Aufgrund des anhaltenden Krieges und der Angst vor Vergeltungsmaßnahmen des Widerstands sind 143.000 Israelis aus ihren Häusern geflohen, insbesondere aus Siedlungen in der Nähe von Gaza und der Nordgrenze. Selbst nach vorübergehenden Waffenstillständen haben viele Angst vor einer Rückkehr, da sie eine weitere Eskalation befürchten. Diese Situation ist nicht nur eine Binnenvertreibungskrise, sie hat eine Massenflucht von Israelis aus dem Land ausgelöst, die Israels demografisches Gleichgewicht erheblich beeinträchtigt. Zitat Ende. Manche Berichte sprechen sogar von 200.000 binnenvertriebenen Israelis aufgrund ihrer Angst vor Raketenangriffen. Zitat: Drittens, beispiellose psychische Krise. Die israelische Bevölkerung leidet aufgrund des anhaltenden Konflikts und der Angst vor Widerstandsoperationen unter schweren psychischen Traumata. 900.000 Israelis leiden an einer posttraumatischen Belastungsstörung, PTBS, eine Rekordzahl. Ein Drittel der Israelis leidet unter Depressionen oder anderen psychischen Störungen. Der Alkoholkonsum ist um 25% gestiegen, was auf einen Anstieg des Drogenmissbrauchs hindeutet. Der Verkauf von Schlaftabletten ist um 180% in die Höhe geschossen, was bedeutet, dass Israelis ohne medizinische Hilfe nicht mehr schlafen können. In der israelischen Armee wurden im Jahr 2024 21 Selbstmorde registriert, die tatsächliche Zahl dürfte deutlich höher sein als angegeben. Diese Statistiken zeigen, dass die Moral in Israel auf einem historischen Tiefstand ist, was sich direkt auf die militärische Bereitschaft und die innere Stabilität auswirkt. Zitat Ende. Dass 900.000 Israelis unter PDBS litten, war nicht dokumentiert und erschien übertrieben. Allenfalls könnte das für die Palästinenser gelten. Der Anstieg des Alkohol- und Schlaftablettenkonsums war jedoch bekannt, aber es gab keine Untersuchungen, welche die Genauigkeit der Angaben bestätigten. Zitat: Viertens, der umgekehrte jüdische Exodus. Einer der alarmierendsten Trends in Israel ist heute die Massenauswanderung von Juden. 82.700 Juden verließen Israel im Jahr 2024, die höchste Auswanderungsrate seit Jahrzehnten. Im Gegensatz dazu zogen 2002 70.000 Juden aus dem Ausland nach Israel. Heute hat sich dieser Trend vollständig umgekehrt. Israel erlebt einen Massenexodus statt eines Zustroms. Dieser Wandel spiegelt einen wachsenden Vertrauensverlust in Israels Zukunft als sicheren und stabilen Staat wider, der dessen langfristige Existenzfähigkeit bedroht. Zitat Ende. Dieser Trend, dass liberale und teilweise orthodoxe Juden verstärkt auswanderten und die Zuwanderung dies nicht ausglich, ist seit Jahren ein Faktor, der neben der Demoskopiebombe, mit der die höhere Geburtenrate der Palästinenser und orthodoxen Juden, welche keinen Wehrdienst leisten wollen, für die rechtsextremen Parteien als Problem erkannt wurde, weshalb intensiv radikale Siedler in der ganzen Welt angeworben werden. In der israelischen Zeitung Haaretz konnte man lesen, dass jeder vierte Israeli auswandern würde, wenn er dazu in der Lage wäre. Die Hasspolitik israelischer Politiker wurde seit Jahren immer weiter verstärkt. Ein Artikel in X wies als Beispiel auf May Glulen hin, Israels Ministerin für den Status der Frauen und Gleichstellung, die stolz von sich selbst erklärte, eine Rassistin zu sein. Sie hielt zum Beispiel Palästinenser für Untermenschen und forderte die Zerstörung ihrer Dörfer im Westjordanland, was zur weiteren Radikalisierung der israelischen Bevölkerung und Dämonisierung der Palästinenser führte. Zitat: Fünftens, politischer und moralischer Zusammenbruch. Israel steht nicht nur vor einer militärischen und wirtschaftlichen Krise, sondern erlebt auch einen schweren politischen und diplomatischen Zusammenbruch. Sein globales Image ist vollständig zerstört, da die Welt nun seine Besatzung und seine Verbrechen gegen die Menschlichkeit anerkennt. Viele Länder distanzieren sich diplomatisch von Israel und die internationale Verurteilung nimmt zu. Die Illusion eines demokratischen und friedlichen Israels ist zerbröckelt und enthüllt sein wahres Gesicht als Apartheidstaat. Diese Entwicklungen lassen Israel auf der Weltbühne schwächer denn je zurück, es ist zunehmend isoliert und kämpft um internationale Unterstützung. Zitat Ende. Hier sahen wir die Folgen von Hopium. Zwar gab es eine zunehmende Verurteilung Israels in der Welt, aber in den noch entscheidenden westlichen Industrienationen war die Unterstützung ungebrochen, trieb teilweise seltsame und erstaunliche Blüten. Mit Verhaftungen, Ausweisungen, juristischen Verfolgungen von Menschen, welche sich für die Rechte der Palästinenser aussprachen. Zitat: Sechstens, interne Revolte und Spaltungen in der Elite. Eine der am wenigsten berichteten, aber bedeutendsten Krisen in Israel ist die interne Revolte innerhalb seiner Elitekreise. Hochrangige Beamte, darunter ein ehemaliger Mossad-Chef und ein ehemaliger Polizeikommissar, haben sich offen gegen die Regierung gewandt. Familien israelischer Gefangener haben vor dem Justizministerium permanente Protestcamps errichtet und fordern ein Ende des Krieges. Unter den israelischen Führern herrscht eine tiefe politische Spaltung über den Umgang mit dem Krieg, was einen möglichen Zusammenbruch der Regierung selbst riskiert. Dies beweist, dass Israel nicht nur extern verliert, sondern auch von innen heraus implodiert. Fazit: Erleben wir den Anfang vom Ende Israels? Zitat Ende. Auch hier war die in dieser letzten Frage ausgedrückte Hoffnung verfrüht. Die mehrheitlich jüdische Gesellschaft war sich weitgehend einig darin, die Unterdrückung und Vertreibung, ja auch Ermordung der Palästinenser fortzusetzen. Die Spaltung beruhte auf der Frage, wie am besten vorzugehen war, und die Kritik beruhte vor allem auf der Hannibal-Doktrin, welche israelische Bürger opferte, um Palästinenser zu töten, und auf Korruptionsvorwürfen gegenüber Führungselementen Israels, insbesondere gegen Benjamin Netanyahu, und andererseits kaum zu glauben aber war, darauf, dass die IDF nicht brutal genug vorging. Obwohl die endgültige Antwort auf die Frage ungewiss blieb, war eines klar: Israel war nicht länger unbesiegbar und der Widerstand trieb es weiter in Richtung eines unvermeidlichen Zusammenbruchs. Das könnte die Panik erklärt haben, mit der die USA versuchten, den Jemen zu zerbomben, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Blockade des Roten Meeres für Schiffe von und nach Israel zu verhindern. Ethnische Säuberung als Ziel. Am 30. März gab der israelische Premierminister Netanyahu ganz offen zu, was das Ziel Israels in Gaza war. Zitat: Wir sind bereit, über die letzte Phase zu sprechen. Die Hamas wird ihre Waffen niederlegen, ihre Führer werden den Gazastreifen verlassen dürfen, wir werden die israelische Sicherheitskontrolle über den Gazastreifen sicherstellen und Trumps Einwanderungsplan wird umgesetzt. Das ist der Plan, wir verheimlichen ihn nicht. Zitat Ende. Deutlicher konnte man deutschen Politikern, die immer von Verteidigung und Zwei-Staaten-Lösung erzählten, keine Ohrfeige verpassen. Aber logischerweise war Gaza lediglich der erste Schritt. Das Gleiche war längst auch im Westjordanland begonnen worden. Zerstören, ermorden, vertreiben. Das heißt, wenn diese Pläne in Gaza umgesetzt wurden, davon konnte man Ende März ausgehen, würden sie für ganz Palästina umgesetzt werden. Egal ob Hamas oder irgendein anderer Grund gefunden wurde. Am gleichen Tag kam es wieder zu Massenmorden an palästinensischen Zivilisten und ausgerechnet an einem wichtigen muslimischen Feiertag. Zitat: Seit dem Morgengrauen erfüllte das Dröhnen der Luftangriffe, nicht der Eid Takbirs, Khan Yunis, die auf Zelte und Häuser von Zivilisten zielten. 17 Menschen wurden getötet, darunter Kinder in Eid-Bekleidung. Ein Tag der Freude verwandelte sich in Beerdigungen, Eid-Geschenke wurden zu Leichentüchern. Zitat Ende. Menschliche Schutzschilde. Während in Deutschland immer wieder behauptet wurde, dass die Hamas sich hinter Zivilisten versteckt, was der einzige Grund für die hohen Kollateralschäden wäre, berichtete die israelische Zeitung Haaretz am 30. März, dass praktisch jeder Infanteriezug der IDF in Gaza ihre eigenen palästinensischen Schutzschilde hatte. Zitat: Unschuldige Palästinenser werden regelmäßig von Soldaten gezwungen, Häuser in Gaza zu betreten, um sicherzustellen, dass sich dort keine Terroristen oder Sprengstoffe befinden. Warum leitet die Kriminalpolizei der israelischen Armee nur 6 Ermittlungen wegen des Einsatzes menschlicher Schutzschilde ein? Zitat Ende. Der Bericht stammte von einem Soldaten, der 9 Monate in Gaza gedient hatte. Er berichtete, dass das System seit 2023 immer weiter entwickelt worden war und bis zum März 2025 fast jeder Zug einen Schawisch habe und keine Infanterieeinheit ein Haus betrat, bevor ein Schawisch es verlassen hatte. Das bedeutete, dass eine Kompanie 4 Schawisch hatte, ein Bataillon 12 und eine Brigade mindestens 36. Er erklärte, Zitat: Wir betreiben eine Sklavenarmee. Zitat Ende. Der Autor berichtete, wie ausschließlich gegen 6 Sündenböcke ermittelt wurde, um von der allgemeinen Praxis abzulenken. Eine Praxis, die von einem Divisionskommandeur als, Zitat, notwendige operative Leistung zur Erfüllung der Mission, Zitat Ende, unter dem Namen Moskito-Konzept vorgestellt wurde. Das war auch noch, nachdem das Verfahren durch Aussagen von ehemaligen Soldaten in der Menschenrechtsorganisation Breaking the Silence veröffentlicht worden war. Mehr als 7 Monate waren seit der ersten Veröffentlichung dieser Geschichte vergangen und Soldaten hielten weiterhin Palästinenser fest und zwangen sie, vor ihnen in Häuser und Tunnel zu gehen. Und das Protokoll dieses Vorgangs war zur Normalität geworden, berichtete der ehemalige Soldat. Er erklärte weiter, dass es vorher durchaus möglich war, mit Hilfe von Drohnen, Robotern oder Hunden ein Haus auf Sprengfallen zu untersuchen und dass das Verfahren bewährt und sicher war. Es bestand also gar keine absolute Notwendigkeit, Palästinenser als Sprengstoffhunde einzusetzen. Aber, so der Bericht, es gäbe auch Soldaten und Offiziere, die Widerstand leisteten, aber viele hätten ihr moralisches Urteilsvermögen verloren. Soweit der Bericht. Der Völkermord kennt keine Feiertage oder Waffenstillstände. Im restlichen Palästina wird noch vorwiegend verprügelt statt gebombt und nur bei Gegenwehr getötet, aber auch hier geht es darum, die ethnische Säuberung voranzubringen. Aus dem Bereich von Jenin, das nicht in Gaza liegt, wurden gegen Ende März bereits 21.000 Palästinenser vertrieben. Die Zahl erschien plausibel, da andere Quellen sogar von 40.000 Menschen sprachen und die Vertreibung fand im großen Maßstab statt. Aber ohne offizielle Statistiken waren es Ende März nur Schätzungen. Dem ISTGH in Den Haag waren bereits Tausende von Beweisen für die Kriegsverbrechen Israels übermittelt worden, und zwar so gut dokumentiert wie in keinem vorherigen Fall eines Völkermordes. Aber von den USA und Israel eingeschüchtert und bedroht, wobei die Familienmitglieder von Ermittlern, Richtern, aber auch Zeugen auch in Drohungen einbezogen worden waren, wurde das Gericht davon abgehalten, ernsthafte Schritte zu unternehmen. Es war an der Zeit, eine neue Form der internationalen Gerichtsbarkeit einzurichten, eine, die nicht eingeschüchtert, erpresst, bedroht werden konnte. Neue Apartheid-Gesetze. Während Israel Gaza zerstört, wurden im Parlament stillschweigend neue, zusätzliche Apartheid-Gesetze verabschiedet. Ein Gesetzentwurf, der in erster Lesung verabschiedet wurde, sollte bei Annahme Palästinensern die Teilnahme an Kommunalwahlen verbieten, wenn sie Israel als jüdischen und demokratischen Staat ablehnten oder das unterstützten, was Israel als Terrorismus bezeichnete, was im Prinzip jede Form von Widerstand gegen die Besatzung bedeutet. Das heißt, 20% der israelischen Bürger mit palästinensischen Wurzeln wurden gezwungen, die Loyalität zu Israel, seiner Besatzung und letztlich seines Völkermordes zu bekunden. Ein weiterer Gesetzentwurf, ebenfalls in erster Lesung verabschiedet, würde jedem mit einem Abschluss einer palästinensischen Universität die Lehrtätigkeit verbieten. Ein Palästinenser aus Jenin mit einem Abschluss aus der Universität Birzeit könnte gesetzlich von der Lehrtätigkeit ausgeschlossen werden. Ein neues Gesetz, das bereits verabschiedet wurde, entzog jedem israelischen Palästinenser, der als Sicherheitsverbrecher galt, ein Begriff, der praktisch nur gegen Palästinenser verwendet wurde, einschließlich Minderjähriger, die des Steinewerfens beschuldigt werden, die Sozialversicherungsleistungen. Um weiterhin sicherzustellen, dass Siedler, welche Palästinenser angreifen, straffrei ausgehen, wurde ein weiterer Gesetzentwurf eingebracht. Dieser, der sich noch in der Anfangsphase befindet, würde das besetzte Westjordanland in allen israelischen Parlamentstexten gesetzlich in Judäa und Samaria umbenennen, die palästinensische Identität auslöschen und die Sprache der Besatzung und Kolonisierung kodifizieren. Das heißt, Palästinenser, die sich dagegen wehrten, würden automatisch Sicherheitsverbrecher. Hier endet das Format des Podcasts. Wenn Sie noch lesen wollen, was im Jemen passierte und in Beirut, und wie sich die rechtsextremsten Politiker mit Israel eng befreunden, was Deutschland macht in Hinsicht auf den Völkermord in Gaza und wie sich Ungarn gegen seine völkerrechtlichen Verpflichtungen sträubt, lesen Sie den Text im Anhang. Anmerkung der Redaktion: Alle Links zum Thema finden Sie in der Schriftversion dieses Artikels. Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut.
Jetzt erst recht.